Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen zusammen. Es ist der 9. November 2022, der Mittwoch dieser Woche. Und ich würde so wahnsinnig gerne direkt einsteigen und euch exklusiv an diesem Morgen, exklusiv, so richtig exklusiv, die Ergebnisse der Kongresswahlen in den USA mitteilen. Aber wisst ihr was? Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Bin ich zu doof? Nicht in der Lage? Politisch nicht auf der Höhe? Was ist es? Nein, sie sind einfach noch nicht da. Es sind nur ein paar wenige US-Bundesstaaten überhaupt ausgezählt. Bis jetzt, bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts, obwohl Redaktionsschluss und Podcast schließt sich ja nicht aus. Also wir sind ja nicht bei den Printmedien, wo man sagt, bis zum Redaktionsschluss stand das Ergebnis nicht fest und der Redaktionsschluss war 3 Tage bevor veröffentlicht wurde, weil wir so grundlegend sind. Nein, hier ist der Redaktionsschluss natürlich im Grunde 2 Minuten, bevor ihr das Ganze hört. Und bis dahin stand noch nicht so wahnsinnig viel fest. Aber eine schöne Meldung. Zu den Kongresswahlen möchte ich euch nicht vorenthalten, über die ich ein bisschen grinsen musste. Deswegen das zu Beginn eures Tages. Achtung, die Wahllokale in 6 Bezirken in Georgia bleiben auf richterliche Anordnung ein paar Minuten länger offen, weil sie am Wahlmorgen zu spät geöffnet haben. Davon kann Berlin nur träumen. Ja, hier bleiben die Wahllokale einfach mal 4 Stunden länger offen, obwohl sie pünktlich geöffnet haben, damit anschließend die Wahl für möglicherweise ungültig erklärt wird. Das ist der Unterschied zwischen den bösen USA und dem wahnsinnig guten Deutschland. Und mich erinnert die Formulierung, sie bleiben ein paar Minuten länger offen, weil sie am Wahlmorgen zu spät geöffnet haben. Mich erinnert das wahnsinnig an die Züge der schweizerischen Bundesbahn, der SBB. Da heißt es gerne, wir erreichen gleich Zürich Hauptbahnhof mit einer Verspätung von 3 Minuten und möchten uns sehr herzlich entschuldigen. So klingt das ein bisschen. Bin einmal in den Schweizer Zügen gefahren und da hieß es, wir werden Zürich Hauptbahnhof mit 3 Minuten Verspätung erreichen. Und dann hieß es, wir möchten uns dafür entschuldigen, dass wir Zürich Hauptbahnhof nicht mit 3 Minuten Verspätung erreichen, sondern 2 Minuten früher als geplant, weil wir aufgeholt haben. Ja, das gibt's da. Und so ein bisschen ist es wohl auch in den USA. Sobald es hier nähere Informationen gibt, ich fürchte fast morgen früh, werden wir euch hier auf dem Laufenden halten, was in diesem Wahlkrimi, wie es Journalisten im Axel Springer Haus gerne schreiben, genau passiert. Und es wird wirklich spannend. Es könnte eng werden für Joe Biden. Morgen an dieser Stelle mehr. Aber heute erstmal ein Rückblick auf diesen Tag. 9. November, da war doch was. Richtig. Da war, wie wir vom AfD-Kreisverband Neustrelitz sagen, Reichsprogromnacht, herzlich willkommen. Nein, daran wollen wir heute nicht erinnern. Wir sind ja ein Harmonie-Podcast am frühen Morgen. Es ist der Schicksalstag unserer Nation, wenn man so will. Aber bei dem, was ich gerade gesagt habe, will man das wahrscheinlich gar nicht. Dennoch, wagen wir einen Ritt durch die Geschichte und beginnen mit dem 9. November 1900. Ja. 18, habt ihr nicht mitgerechnet, ne? 1918, 9. November in Berlin.
Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zur Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Ja, ja, so war das am 9. November 1918. Der Sozialdemokrat Christoph Scheidemann ruft von einem Balkon des Reichstags die Republik aus. Das Ende der Kaiserzeit in Deutschland, der Beginn der Demokratie. Gut, hat dann erstmal nicht so lange hingehauen mit der Demokratie, aber der Wille war da. Aber zum gescheiterten Hitler-Ludendorff-Putsch am 9. November 1923 erspare ich euch jetzt ebenso Töne wie von der furchtbaren Pogromnacht der Scheiß-Nazis am 9. November 1938, obwohl, da habe ich doch gerade was anderes gesagt. Egal, was interessiert mich mein Geschwätz von gerade eben, das habe ich von Olaf Scholz gelernt. Aber dann der 9. November 1967.
Zwei junge Männer, SDS-Genossen der Universität Hamburg, stören auf ganz despektierliche Weise die feierliche Rektoratsübergabe im Auditorium Maximum. Unter den erlauchten Gästen erscheinen sie mit ausgebreitetem Transparent, auf dem zu lesen steht: Unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren.
Unter den Talaren der Muff von 30 Jahren. Nicht 1000, 30, 30 Jahren. Die Studentenproteste formieren sich. Es folgt das Jahr 1968 und am Ende von etwas Revolution und viel Tamtam ist zumindest die damalige Bundesrepublik tatsächlich verändert. Wagt etwas mehr Demokratie. Aber das konnte der Osten so nicht stehen lassen und ich weiß, ihr alle wartet drauf. Der 9. November 1989. Massenproteste in der DDR und dann eine legendäre Pressekonferenz.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
Ich kann es mir immer wieder anhören. Günter Schabowski öffnet die Mauer quasi aus Versehen. Und ab wann gilt's nochmal? Günni?
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Ach, herrlich. Ab sofort. Also Leute, 9. November 2022, 9-11 der Deutschen sozusagen. Ja, gut, ist umgekehrt. Eigentlich heißt 11-9 nach amerikanischer Zählung. Aber was wollen wir mit amerikanischer Zählung, wenn wir die Deutsche haben? Also 9-11 der Deutschen heute, was für ein Tag. Und wir gucken mal, was heute noch so kommt.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Irgendwann heute Morgen wird aus unserem 9-11 in den USA ein 11-9. Und dann gibt's erste aussagekräftige Ergebnisse aus den Midterms, den Halbzeitwahlen in den USA. Die, zu denen ich leider noch nichts habe, außer der kleinen Andeutung von vorhin, die ich kleiner Streber noch schnell eingefügt habe. Unser Korrespondent in den USA, Sebastian Hesse, sagt: Da kommt einiges.
Ja, das ist in der Tat ein super Wahltag. Das gesamte Abgeordnetenhaus und ein Drittel des Senates hier in Washington alleine werden neu bestimmt. Dazu kommen Gouverneursposten in vielen Bundesstaaten. Das entspricht ungefähr den Ministerpräsidenten bei uns. Und jetzt kommt's, von besonderer Bedeutung in diesem Jahr: Auch Innenminister werden vielerorts gewählt, direkt vom Volke gewählt. Und das hat in diesem Jahr eine besondere Brisanz.
Aha, und da kommt jetzt Olle Trump wieder ins Spiel, fürchte ich.
Seit Donald Trump behauptet, er sei durch Wahlbetrug um seinen Sieg bei der Präsidentschaftswahl vor 2 Jahren gebracht worden, glauben das auch viele seiner Parteifreunde. Und wenn die Trump-nahe Republikaner also in die Position der Wahlleiter kommen könnten, dann befürchten die Demokraten, dass die dann möglicherweise in dieser neuen Funktion künftige Wahlergebnisse anzweifeln und möglicherweise nicht zertifizieren könnten. Also noch nie ist so aufmerksam in den USA darauf geguckt worden, wer zum Innenminister bzw. zum Wahlleiter gewählt wird.
Mann, oh Mann. Und weil über so viel mehr noch abgestimmt wurde, über so unendlich viel mehr, gestern in den USA, gibt es wohl heute noch nicht für alle Entscheidungen ein Ergebnis.
Und das ist noch lange nicht alles. In manchen Bundesstaaten gibt es auch Volksabstimmungen, zum Thema Abtreibung zum Beispiel. Da hatte ja der oberste Gerichtshof beschlossen, dass es künftig keine landesweite Regelung mehr geben wird, kein landesweites Recht auf Abtreibung mehr. Und jetzt sind die Bundesstaaten gefragt, die müssen da eine Einzellösung für ihr jeweiliges Zuständigkeitsgebiet finden. Und in 5 Bundesstaaten wird darüber jetzt heute per Referendum entschieden, etwa in Michigan. Ein anderes Thema, bei dem Wähler mitreden können, ist die Legalisierung von Cannabis. Es gibt einige Bundesstaaten, die auch darüber heute abstimmen lassen in einem großen Wahlpaket. Und dieses große Wahlpaket, das ist dann auch schon einer der Gründe dafür, weshalb wir möglicherweise Tage oder sogar Wochen warten müssen, bis es ein Wahlergebnis gibt. Andere Gründe wären, dass möglicherweise die Wahl angefochten wird in manchen Bundesstaaten oder aber es zu Stichwahlen kommt. In Georgia beispielsweise gibt es schon einen Stichwahltermin und das ist der 10. Dezember.
Ha, und apropos 10. Dezember, da findet ein Viertelfinale bei der WM in Katar statt und möglicherweise mit deutscher Beteiligung. Und zur umstrittenen WM könnte es heute weiter Zoff geben. Aber um den zu verstehen, müssen wir kurz in ein Gespräch des ZDF-Moderators Jochen Breyer mit dem katarischen WM-Botschafter Khalid Salman vom Montag reinhören.
Während der WM werden viele Dinge hier ins Land kommen. Lass uns zum Beispiel über Schule reden. Das Wichtigste ist doch, jeder wird akzeptieren, dass sie hierher kommen. Aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen.
Aber im Gesetz ist Homosexualität verboten. Also ist es für sie verboten, hier zu existieren.
Weißt du, was Haram ist?
Ja, Haram, eine Sünde. Sie finden, Schwulsein ist Haram?
Ja, es ist Haram. Ich bin kein strenger Muslim. Aber warum ist es Haram? Es ist ein geistiger Schaden.
Tja, krasse Aussagen, würde ich mal sagen. Homosexualität als geistiger Schaden. Da war dann auch gestern gleich unsere Innen- und damit Sportministerin Nancy Faeser auf Zinne.
Natürlich sind solche Äußerungen furchtbar. Das ist ja auch der Grund, warum wir daran arbeiten, dass sich Dinge in Katar hoffentlich perspektivisch auch verbessern.
Perspektivisch verbessern? Nun ja, das sieht der Lesben- und Schwulenverband ganz anders. Er fordert vom Auswärtigen Amt eine offizielle Reisewarnung für homosexuelle Menschen, die nach Katar wollen. Und von allen Fans einen Boykott der WM. Also, dass Homosexuelle da nicht hinwollen, muss ich sagen, kann ich sehr gut verstehen. Mal sehen, was heute noch so kommt.
Die Zahl des Morgens
ist heute mal die 10, denn in der vergangenen Nacht hat die britische Band Coldplay ihr 10. Konzert in 10 Tagen in Buenos Aires gegeben. Das gab's noch nie. Bisher war Roger Waters von Pink Floyd im Jahr 2012 mit 9 Konzerten in Folge Spitze. Jetzt also 10 von Coldplay. Wobei ich da sagen muss, ich habe schon 14 Shows am Stück gespielt. Damals, als ich noch ein hungriger, geld- und karrieregeiler Kleinkünstler war und wirklich alles, jede Milchkanne bespielt habe, die man mir hingestellt hat, also gegen die ich aus Versehen gefahren bin. Und damals habe ich mehr Shows gemacht, noch viel mehr als Coldplay. Und wer hat mir das jemals gedankt? Niemand. Wer hat das jemals in seinem Podcast morgens erwähnt? Niemand. Bis jetzt, bis ich es selber tun muss. Um nochmal darauf hinzuweisen, wie großartig das war und wie neidisch ich auf Coldplay bin, weil ich die gleiche Auszeichnung nicht bekommen habe. Egal. Auf jeden Fall, schon beim ersten der 10 Tage gab's richtig, und ich sage das mit einem gewissen Neid, ja, bitte entschuldigt, es gab Gänsehaut.
Maybe you see on the news right now that there are so many places where people are not able to gather like this and be free to be themselves, whether that's to listen to what they want to listen to wear what they want to wear, to think what they want to think, to love who they want to love. And particularly at the moment, this is very clear in Iran. And so we were thinking, because this is being broadcast in some other countries, we would like to do something to show that we support all the women and everybody fighting for freedom in Iran and everywhere, in fact.
Also, um es kurz zu machen, Coldplay wollten irgendwie ihre Solidarität mit den Frauen im Iran zeigen. Und was wäre da besser als Worte? Musik!
We decided that there's a very beautiful and famous song now in Iran by a sweet guy called Shervin Hajipour. He has a song called Baraye. And so we're going to sing this song now. This is an Iranian song. This is what we're going to do in Argentina to show support. This song is in Farsi, so I can't really sing it. But we're going to sing it together. And we send this with love from Buenos Aires, okay?
Sie entschieden sich für den Protestsong, der seit Ende September als eine Art offizielle Hymne der anhaltenden Proteste im Iran gegen das Mullah-Regime gilt. Und so klang es bei Coldplay. Coldplay mit gesanglicher Unterstützung in Farsi. Wow. Gestern gab Coldplay dann in Buenos Aires ihr 10. Konzert in Folge. Toll. Wirklich super. Ich freue mich für den Fame,
Weich.
Wach und wichtig. Das Interview.
Liebe Leute, heute ist der 9. November und vielleicht werdet ihr irgendwann sagen, ja, an diesen 9. November 2022 kann ich mich genau erinnern. Da habe ich nämlich zum ersten Mal davon erfahren, dass es möglich ist, dass wir nun wieder so leben wie ganz früher. Also Banken dicht, Geldautomaten funktionieren nicht, kein Handy empfangen, Internet sowieso nicht. Ja, das haben wir damals bei Wach und Wichtig erfahren. Kann man ja heute auch nicht mehr hören. Podcasts. Das war eine goldene Zeit, als es die noch gab. Und dann werdet ihr vielleicht sagen, zum Glück habe ich mir damals dieses Buch gekauft. Dieses Ding, wisst ihr, mit Seiten, Papier, ne, und so. Das Buch, von dem der Flori mir da morgens erzählt hat. Ganz haptisch nehmt ihr das dann in die Hand und lest Ein falscher Klick. Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft. Das steht nämlich vorne drauf und es erscheint heute und geschrieben hat es die Frau, mit der ich jetzt spreche, die Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Eva Wolfangel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Wolfangel, das Szenario, das ich da gerade beschrieben habe, für wie wahrscheinlich halten Sie das? Ist das ganz real oder mittelreal?
Also, dass gar nichts mehr funktioniert und wir nur noch Bücher lesen können, vielleicht nicht ganz real. Aber ich glaube schon, dass die Gefahren von Cyberangriffen immer noch unterschätzt werden.
Ich meine, wir erleben es ja gerade. Pipelines werden gesprengt, Zugstrecken sabotiert, der Zugfunk gestört, Tiefseekabel gehen kaputt, Internetkabel werden zerstört. Wie angreifbar sind wir denn eigentlich?
Ja, wenn man das messen könnte. Also mein Eindruck ist, wir sind schon recht angreifbar und vor allem auch unnötig. Viele Menschen und auch Unternehmen arbeiten zum Beispiel mit Software, die nicht aktuell ist, durch die AngreiferInnen wirklich einfach automatisiert probieren, automatisiert durch, wo kann ich denn rein, wo ist denn so eine Tür offen für mich, einfach reinspazieren können. Also es gibt viele low-hanging fruits, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, für AngreiferInnen, die eigentlich auch einfach zu schließen wären. Und trotzdem ist bei uns einfach noch vieles offen. Und dann natürlich gibt es jede Menge Infrastrukturen, die man mit ein bisschen mehr Aufwand eindringen kann, wo es sich dann womöglich auch so richtig lohnt.
Also wenn ich es richtig verstehe, geht es um mehr als um die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die mir ständig empfohlen wird, weil ich sie immer noch nicht durchgeführt habe.
Oh, ganz schlecht. Also sollten Sie tatsächlich machen. Also es geht um mehr, aber Zwei-Faktor-Authentifizierung ist tatsächlich was sehr, sehr viel verhindert. Also E-Mail-Konten übernehmen, Ihr Social Media, ich weiß nicht, wie viele Leute, Follower Sie auf Twitter haben oder wo man neuerdings ist, Mastodon oder Facebook, LinkedIn. Also das sind Dinge, viele. Die kommen ja ständig vor. Ja, wäre auch nicht so schön, wenn Sie dann auf einmal nicht mehr rankämen oder jemand in Ihrem Namen irgendeinen Unsinn da postet. Also Zwei-Faktor-Authentifizierung, muss ich Ihnen jetzt wirklich ins Gewissen reden, machen wir am besten gleich nach unserem Interview.
Also in meinem Unsinn reden auf meinen eigenen Social-Media-Portalen, das tue ich schon in eigenem Namen. So schlimm kann es eigentlich gar nicht mehr werden von außen, wie das, was ich da mache. Aber ganz abgesehen davon, ich habe schon längst die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich wollte mich nur ein bisschen doofer machen, als ich bin, weil ich da in der Rolle ganz überzeugend bin. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Phänomen, nämlich das, über das Sie schreiben. Ist das tatsächlich vor allem ein Problem der westlichen Kommunikationsinfrastruktur oder gibt es das auch im Osten?
Also das Problem gibt es natürlich weltweit. Allerdings ist mir in der Recherche aufgefallen, dass also wir, der Westen in Anführungszeichen und noch mehr die USA, natürlich besonders digitalisiert sind und dass es in manchen Ländern einfach noch mehr analoge Varianten von den Dingen gibt, die wir alle digital machen. Und das kann tatsächlich manchmal helfen, wenn die digitalen nicht mehr funktionieren. Also dieser Backup, der analoge Backup wird weggekürzt und ich bin mir gar nicht sicher, ob das schlau ist.
Ich möchte noch mal konkret auf Ihr Buch kommen. Da haben Sie es in vier Blöcke eingeteilt und in der Einleitung steht schon der Satz, es ist viel zu einfach.
Ja, es ist zu einfach, uns anzugreifen. Ne? Also man bezieht sich ja darauf, dass ich den ehemaligen IT-Sicherheitsberater von Barack Obama, dass ich dem eine Phishing-E-Mail unterjubeln konnte im Rahmen einer Übung. Also alles völlig in Ordnung, ich habe ihn nicht ernsthaft angegriffen. Aber mein Schluss daraus war, wenn sogar so jemand, der wirklich sich mit diesen Themen unendlich viel beschäftigt hat, wenn sogar so jemand reinfallen würde auf eine gut durchdachte Phishing-E-Mail, dann ist es viel zu einfach.
Über Ihrem ersten Kapitel steht, wir waren arm und Hacking galt als Patriotismus. Wer also sind die Hacker? Sind das kleine Schurken und Kriminelle oder mittlerweile auch Staaten und Regierungen, wie wir es etwa von russischen Trollarmeen im US-Wahlkampf 2016 im Namen von Donald Trump erlebt haben? Das war ja wirklich groß angelegtes Hacking, oder?
Also ja, genau war's. Also es gibt beides. Ne? Also es gibt tatsächlich die Profis, die durchaus auch eine eigene Agenda haben, also staatlich engagierte HackerInnen, staatlich bezahlte, die sabotieren, Propaganda verbreiten, auch den Krieg vorbereiten. Also auch der physische Krieg wird teilweise im Netz mit Spionage vorbereitet. Also die gibt es und die sind natürlich sehr, sehr gefährlich und die haben Methoden, die schwer zu stoppen sind oder schwer zu durchschauen sind. Und dann gibt es eben, und von denen gibt es viel mehr, unendlich viele Kriminelle, die meistens mit relativ einfachen Methoden in unsere Netze eindringen, die auch dann eben die Unternehmen treffen, die von sich denken, ich bin doch überhaupt nicht interessant, aber jeder von uns ist interessant, wenn wir natürlich alle Dinge haben, die man uns klauen kann, also Daten, mit dem man dann Unsinn anrichten kann oder natürlich auch Geld. Also es gibt ja auch immer mehr Angriffe, wo Menschen überzeugt werden, über ihr Geld zu überweisen. Und das geht teilweise bei Privatpersonen wirklich in die Zehntausende, Hunderttausende von Euro, die sie verlieren, weil diese kleinen kriminellen HackerInnen in Anführungszeichen sie angreifen. Und das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, da habe ich ja einen Hacker besucht in Moskau, einen Kriminellen, und der hat mir eben noch dazu erzählt, dass es dort auch als so eine Art patriotische Aktion gilt, auch schon vor dem Krieg, also den habe ich vor dem Krieg, vor dem physischen Angriffskrieg getroffen, die Amis oder eben die Deutschen anzugreifen, weil das ja nicht gerecht ist, ja, dass die mehr Geld haben. Also das war so eine Mischung aus, er brauchte dringend Geld und das war auf die Art relativ einfach zu holen, aber man konnte sich sogar noch schönreden als Patriotismus.
Kann man denn eigentlich sagen, dass es ein bisschen vereinfacht formuliert gute und böse Hacker gibt?
Nein, also tatsächlich glaube ich, kann man, also gute Frage, was Sie meinen damit. Also es gibt ja Menschen, die behaupten, es gibt legitime HackerInnen, nämlich die beispielsweise Geheimdienste, die für ihre jeweiligen Staaten hacken. Und eben der Gegensatz dazu wären die bösen Kriminellen. Die Unterscheidung sehe ich nicht. Also erstens ist sie nicht so eindeutig, weil teilweise Kriminelle auch mit staatlichen HackerInnen zusammenarbeiten. Das sieht man gerade am Beispiel Russlands. Und zum anderen tatsächlich bin ich skeptisch, ob es diese Art von gutes Hacken überhaupt gibt. Also ich halte das für gefährlich, was Geheimdienste machen. Also teilweise Sicherheitslücken zu recherchieren. Natürlich mit unglaublich vielen Mitteln, die halt haben. Also die haben einfach die Ressourcen, da auch viel Aufwand reinzustecken. Und deswegen finden die eben auch Lücken, die sonst noch niemand gefunden hat und greifen dadurch andere Nationen an und spionieren die aus. Aber durch diese Lücken können natürlich auch andere reinmarschieren, die dann sehr, sehr viel Schaden verursachen können. Dann gibt es ja gute Hacker in Anführungszeichen, also ethische HackerInnen, die versuchen, Unternehmen zu verteidigen. Und na klar, also das, die kann man gut als gut bezeichnen.
Welche Rolle spielen denn eigentlich Leute wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg, über die wir ja gerade jetzt aktuell durch die Twitter-Übernahme, vor allem im Fall Musk, sehr oft sprechen, die ja letztlich Großteile der Kommunikation im Internet beherrschen, kontrollieren und ja damit auch die Macht haben, einfach das auszuschalten, worauf sie Bock haben. Also wenn Elon Musk will, dann wird der Begriff Mastodon auf Twitter nicht mehr auftauchen. Spielen die auch eine Rolle? Sind die eine Gefahr?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also gerade im Zusammenhang auch damit, dass es eben systematisch aktive Trollarmeen gibt, zum Beispiel eben die vom russischen Geheimdienst, über die ja auch schon viel geschrieben ist. Da ist ja auch belegt, ne, dass es Menschen gibt, die dafür bezahlt werden, dass sie falsche Twitter-Profile anlegen und Falschmeldungen verbreiten und verstärken. Und natürlich, wenn man dann, so wie Elon Musk jetzt gerade, Unternehmen massiv zusammenkürzt und dann sagt, es geht um Free Speech, es wird hier nichts mehr zensiert, da läuten wir müssen alle Alarmglocken. Weil natürlich dann diese Trollarmeen freie Fahrt haben könnten. Also da hoffe ich immer noch sehr, dass das auf Twitter nicht passiert. Aber es gibt wohl Beispiele von anderen sozialen Medien, wo eben weniger Wert drauf gelegt wurde auf diese Moderation und auch auf das frühe Erkennen von so inauthentic behavior, wird es ja genannt auf Twitter, also inauthentisches Verhalten, also Fake Accounts von Menschen, die einfach vorgeben, wer anders zu sein. Also wurde bisher bei Twitter wohl relativ streng verfolgt und wohl auch relativ erfolgreich, wenn man ForscherInnen glaubt. Trotzdem sieht man es ja immer wieder. Und wenn diese Bemühungen jetzt zurückgenommen werden, dann sehe ich da ganz schwarz.
In Ihrem Buch heißt es am Schluss, es gebe Menschen, die den Finger in die Wunde legen und Manipulationen öffentlich machen. Da wollte ich mich schon freuen und Hoffnung schöpfen. Aber dann kommt das Nachwort und da heißt es, es gibt kein Zurück. Haben wir mit der digitalen Welt ein Monster erschaffen, gegen das wir nur verlieren können?
Ganz so kulturpessimistisch sehe ich es jetzt nicht. Ich glaube nur, dass wir einen Bereich systematisch unterschätzen, nämlich eben den der Sicherheit. Und das sehe ich in vielen Bereichen. Also auch SicherheitsforscherInnen selber, habe ich oft den Eindruck, denken das Ganze ein bisschen zu kurz, indem sie zum Beispiel die Menschen überfordern. Also wie oft habe ich von Maßnahmen gehört, die man angeblich ergreifen muss, die auch ich nicht verstehe, obwohl ich mich schon lange mit dem Thema beschäftige, aber natürlich keine Sicherheitsforscherin bin, die natürlich normale Menschen, in Anführungszeichen, noch viel mehr überfordern. Und ich glaube da, also das ist meine Mission auch mit dem Buch, da wegzukommen und dafür zu sorgen, dass Sicherheit auch machbar ist. Und da sind, glaube ich, zwei Dinge notwendig. Das eine ist, sichere Technologie zu entwickeln und da auch noch viel mehr zu investieren. Und das andere ist eben, die auch nutzbar zu machen, also den Menschen zu helfen, zu verstehen, was sind denn die wichtigsten Maßnahmen. Und tatsächlich merke ich immer wieder, dass die Menschen auch verwirrt sind und durcheinander von den vielen Ratschlägen, die sie hören. Und dann zum Beispiel, so wie Sie ja nun doch nicht, keine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, die ja noch relativ einfach umzusetzen ist, zwar ein bisschen nervig, aber doch machbar ist und die wirklich viel hilft. Und das ist so ein Teil meiner Mission, Menschen zu helfen, zu verstehen, was ist denn jetzt wichtig, was muss ich denn jetzt machen, um einfach schon mal den Großteil der Angriffe abwehren zu können. Das andere ist natürlich kritisches Denken, ja, diese Phishing-E-Mails erkennen. Das geht großteils wirklich mit kritischem Denken und mit sich nicht unter Druck setzen lassen. Also da habe ich im Buch auch einige Beispiele, die ich sehr unterhaltsam fand, also wie solche AngreiferInnen vorgehen, wie sie Menschen überzeugen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen und Menschen einfach reinlegen. Und eben was man selber tun kann, um da möglichst kein Opfer davon zu werden.
Der Oma-Trick muss aussterben, und zwar online wie offline. Das könnte die Überschrift sein über dem neuen Buch von Eva Wolfangel. Ein falscher Klick, Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft, ab heute im Handel. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Eindrücke und das Gespräch heute Morgen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Karl Emil Franzos, Schriftsteller. Das Schicksal ist erfinderischer als der Mensch.
Ende der Denkpause.
So, Gemeinde, das war Wach und Wichtig am Mittwochmorgen. Morgen hören wir uns wieder. Habt einen schönen Tag und tut nur Dinge, die ich auch tun würde. In diesem Sinne, bis morgen.
Wach und Wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.